Also ich glaube, jeder Brauer, der bei irgendeinem Bier behauptet, das ist perfekt so, wie es ist, der lügt. Weil jeder Brauer, der möchte immer noch hier das Quäntchen und hier könnte ich noch. Also das ist wirklich dann irgendwann im Mühbereich. Aber ich denke, so richtig zu 100% zufrieden darf man da auch gar nicht sein. Weil dann hört man auf, irgendwie da noch Hirnschmalz irgendwie rein zu buttern. Und ich glaube, das braucht schon immer wieder.
Oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Louis Seubert von True Brew Brewing aus München. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 64. Folge.
Warum lohnt es sich, uns eure Zeit zu schenken und diesem Podcast überhaupt zu lauschen? Und wer sind wir überhaupt? Für die, die uns neu entdeckt haben, dieses ist der Craft Beer Podcast von Regine Marxen und Stefan Enrichkeit aus Hamburg. Die eine schreibt, der andere macht Musik, die eine ist International Beer Sommelier, der andere langjähriger Hobbybrauer und zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Wir wollen euch in diesem Podcast nicht nur die Vielfalt der Biere zeigen und darlegen, wie spannend dieses Getränk jenseits der bekannten Vertreter Lager und Weizen sein kann, sondern euch auch die Menschen hinter dem Bier vorstellen. Mit uns lernt ihr die Bierpromis der Szene kennen. Wir nennen sie liebevoll die B-Promis. Und ihr erfahrt, was sie antreibt und motiviert, in der Bierbranche tätig zu sein.
So, aber was haben wir diesmal mit euch vor? Wir haben ganz tolle Sachen. Wir haben True Brew Brewing aus München zu Gast. Die betreiben einen Braupub und ein Bierlabel in München.
Aber zuvor haben wir einen Support für euch, nämlich Felix vom End von Orca Brau. Treuen Zuhörerinnen und Zuhörern dürfte er bekannt sein. Er war in Folge 37 zu Gast. Das war 2020, Beginn 2020. Und damals berichtete er, dass er einen Privatinvestor gefunden hat für sein Brauunternehmen in Nürnberg und sich eine niegelnagelneue Brauanlage leisten konnte und so sein Unternehmen auf neue, stabilere Füße stellen konnte. Er nannte das gute Stück damals den Ferrari unter den Brauanlagen. Es ist eine Brauanlage von Kaspar Schulz. Und wir haben ihn jetzt wieder getroffen, vor wenigen Wochen, hier in Hamburg im Malto. Und er war in Hamburg zu Gast, weil er hier sein Altbier Busebella vorgestellt hat. Das hat er zusammen mit den Jungs von Rocket Beans eingebraut. Die kommen aus Hamburg, so ist diese Connection zu erklären. Es war schwer, an diesem Abend ein ganz ruhiges Plätzchen zu finden. Wir standen nachher in der Küche im Malto und haben dort ein paar Minuten miteinander gequasselt. Und die erste Frage, die wir Felix gestellt haben, war: Felix, was hat sich denn verändert, seitdem dieser Ferrari seinen Platz in deiner Brauerei gefunden hat?
Viel? Aber irgendwie auch nicht so viel tatsächlich. Also ich habe gelernt, dass Ferrari-Fahren eigentlich mehr oder weniger genauso ist wie jedes andere Auto auch. Es hat ein Lenkrad und vier Räder. Also und ja, hat hier und da auch mal so seine Zicken und so weiter. Und nein, also für uns ist es, ist jetzt, wir haben die neue Brauanlage seit knapp ein Jahr und ein paar Monaten im Betrieb und es ist immer, wenn ich drüber nachdenke, also es ist sehr viel Alltag geworden schon tatsächlich, weil uns der Alltag auch schnell wieder eingeholt hat. Also Alltag in Form von Bierbrauen und Abfüllen und durch Corona nicht direkten Alltag, was den Vertrieb angeht. Also der war, wir haben im März letzten Jahres, also März 2020, haben wir angefangen umzubauen und im August 2020 haben wir die Anlage in Betrieb genommen. Und November, glaube ich, kam der zweite Lockdown. Also wir hatten so zwei Monate und wir hatten ja die sechsfache Menge Bier auch auf einmal und wussten auch erstmal gar nicht, wohin damit. Weil natürlich durch den ersten Lockdown auch gar nicht so möglich war, ja, Neukunden zu akquirieren und sich anders irgendwie aufzustellen, weil ja jeder sehr mit sich selbst beschäftigt war. Was uns aber auch so ein bisschen Zeit gegeben hat, irgendwie zu planen und zu machen. Genau, und dann hatten wir erstmal durch den zweiten Lockdown auch wieder so, jetzt haben wir hier einen Ferrari, aber können irgendwie gar nicht schnell fahren mit halt, sondern müssen irgendwie die Pace vielleicht anpassen oder wissen auch nicht, was so kommt, aber dann ging das alles ganz gut und ja, es ist irgendwie, man fährt damit, man braut und man, wenn man manchmal so dasteht und guckt, dann denkt man sich immer noch so, wow, schön. Also es ist wirklich, es ist unglaublich schön, damit zu arbeiten und macht unglaublich viel Spaß. Und man ist auch sehr dankbar, dass man diese Chance hat, damit zu arbeiten mit so einer Brauanlage. Aber im Endeffekt ist es auch nur Bierbrauen. Und ja, da kommt es immer auch drauf an. Das eine ist die Technik und die Anlage, das andere ist das Rezept und die Rohstoffe. Und das muss halt dann alles irgendwie zusammenpassen.
Aber das Ergebnis ist, glaube ich, kontrollierbarer jetzt mit der Anlage, oder? Das dürfte den Vertrieb auch erleichtern, oder?
Absolut. Also Ergebnis ist kontrollierbarer und auch reproduzierbarer. Also das ist gerade so ein Ding, wo wir sagen, wir haben jetzt halt auch endlich mal nach 4 Jahren Orkerbrau, ja, festes Sortiment an Sorten auch.
Was wäre?
Ach, das ist tatsächlich von, wir haben unser fränkisches Landbier mit einem historischen Braumalz, wir haben ein Kellerbier, wo wir immer so ein bisschen die Hopfen variieren, so ein Local IPA, das sind alles biozertifizierte Biere auch, also wir haben eine Biozertifizierung auch gemacht und alles so Zutaten aus der Region, was total viel Spaß macht und die brauen wir eigentlich regelmäßig und das ist unser Wanderlust Pale Ale und auch das Anders IPA, das sind so 5 Sorten eigentlich und damit stellen wir uns eigentlich so auf in die Breite und darauf aufbauen halt aber auch immer wieder andere Sachen, neue Sachen, saisonale Sachen, teilweise auch Sachen, die wir wieder herholen, die wir vielleicht vor 1-2 Jahren schon mal gemacht haben. Aber auch immer wieder was Neues eigentlich so. Und es geht halt alles. Also das Coole ist halt, man kann reproduzieren und hat dann auch jetzt so ein Rezept mal, wo man sagt, damit ist man zufrieden. Und dann läuft es auch. So, dann kannst du auch, drückst du Play quasi in Anführungszeichen und dann läuft das Ding durch. Und das ist schon unglaublich schön, weil man da halt dann auch einfach weiß, da kommt was Gutes bei raus, im besten Fall natürlich. Und das nimmt auch so ein bisschen Druck ab halt, weil man nicht mehr so diese Sorgen hat oder Ängste, so, ja, ist das Bier jetzt das, was man will, ne, oder ist es eher das, was man davor schon hatte. Und so hat man halt auch viele Kunden, die man neu dazugewonnen hat, die dann auch so ein Bier mal auf die Karte nehmen und dann halt auch eine gewisse Konstanz drin haben. Das ist schon schön, macht schon Spaß.
Aber die DNA von Orca ist nach wie vor unverändert, ne?
Die ist absolut unverändert. Also wir sind weiter, wir machen verschiedenste Sachen und probieren uns da unglaublich viel aus. Und das ist auch, das ist das, also unser Team ist auch so ein bisschen gewachsen. Also wir sind jetzt insgesamt 4 Leute mit mir, Susa und Max und Fritz. Und jeder hat eigentlich den Drang, immer auch wieder was Neues zu machen. Und jeder kann auch bei uns Biere entwickeln und brauen dann und sich ausdenken. Also es bin gar nicht nur ich, sondern es sind wir alle eigentlich. Und das Schöne ist halt auch mit so einer Anlage eben, die zwar wirklich ja Reproduzierbarkeit bieten kann, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen Pilz, ein helles, ein dunkles und fahre diese Biere immer gleich. Es geht, aber du kannst natürlich auch alles andere machen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und es ist eine Arbeitserleichterung so in der Herstellung auch von der Bierwürze. Und dann passiert halt ganz viel nochmal im Kaltbereich, was Gärung angeht und Veredelung im Tank eigentlich. Und da kommen halt oft so die Kreativprozesse dann eigentlich halt. Und Orkerbrau steht und ist weiter für Vielfalt und Kreativität und auch mal über die Stränge schlagen, aber halt immer irgendwie mit Sinn dahinter. Meistens, jedenfalls. Aber eigentlich schon. Also das ist immer schon, wir überlegen schon viel. Die ganze Zeit eigentlich, jeden Tag, was man machen kann und wie. Und wir haben so eine riesen Pinnwand bei uns, wo alle möglichen Sachen hängen. Auch so Kombinationen teilweise an Zutaten. Und dann manchmal pickt man sich da was raus und dann komm, das machen wir jetzt mal. So Mango und Kirsche zum Beispiel. Ist ganz geil im Pairing. Und warum nicht mal das in einem Bier verarbeiten?
Man kann dich da ja auch besuchen. Wenn man Lust hat, gibt es da eigentlich offizielle Besuchstage, falls man sich das Ganze mal anschauen möchte bei euch? Jetzt, ich weiß, wir haben Corona, aber...
Ja, also wir haben eigentlich immer freitags, samstags mehr oder weniger geöffnet für Bierverkauf und der ist direkt in der Brauerei und da kann man vorbeischauen, aber wir sind auch so offen, wenn jetzt mal einer in der Nähe ist und vorbeigucken will, soll er sich mal gerne kurz vorher mal melden oder platzt einfach rein, also wir sind eigentlich jeden Tag da und wollen auch nächstes Jahr ab Sommer, wenn alles gut geht oder ab Frühjahr einen Ausschank in die Brauerei reinsetzen, wo man halt auch mal wirklich Fassbier trinken kann und Kleinigkeit essen und genau, einfach so ein bisschen so diese Atmosphäre auch mitnimmt in der Brauerei und vor Ort einfach, ja, eine gute Zeit hat. Also das ist eigentlich so fester Plan und das wird auch sicher funktionieren, sage ich jetzt mal so.
Das hattet ihr ja, glaube ich, schon länger vor, aber dann kam Corona. Es hat euch ja doch ein bisschen, es hat auch eure Feier, glaube ich, damals auch ausgebremst,
ja,
ne?
Ja, ja. Ja, ja, war viel virtuell. Also wir müssen auch noch, glaube ich, 2 Brauereifeste nachholen und 2 oder 1 Geburtstag oder so. Oder die, nicht nur den Geburtstag, sondern auch die Eröffnung der neuen Brauanlage vor Ort. Genau, nächstes Jahr im März, 5 Jahre Orkerbrau. Und ja, das wird schon, denke ich, vor Ort dann auch ganz gut funktionieren. Hoffe ich jedenfalls. Also ich glaube schon.
Wir haben hier ja auch heute ein Beispiel für eure Kreativität. Das ist tatsächlich aber ein an sich alter bekannter Bierstil, den du nach Hamburg mitgebracht hast, nämlich ein Altbier.
Ja, genau. Also wir haben eigentlich 2 deutsche Traditionen zusammengebracht. Das ist der Ostfriesentee und das Düsseldorfer Altbier. Eine Symbiose, die eigentlich sehr modern verpackt ist in der Dose mit einem irgendwie alten, also von der Stilistik ein altes Etikett, aber trotzdem irgendwie wieder modern. Und genau, und das ist so eine Kooperation mit Uke Bosse und Heiko hier von Rocket Beans aus Hamburg, aber eher auch im privaten Sinne. Also die Uke hat öfters Biertastings gemacht für Beyond Beer hier und hatte da irgendwie unser Bier, und unser Brauer Max ist ein bisschen Fan auch, ne, von Rocket Beans und ist irgendwie darauf aufmerksam geworden, und dann hatten die Kontakt, und Uke meinte einfach so, können wir mal bei dir eigentlich Bier brauen? Und Max hat so gesagt, ja klar. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen, und Uke ist aus Ostfriesland und Düsseldorf ist Altbier, und wir alle finden Altbier irgendwie geil. Also es macht uns Spaß, und dann ist das so zusammengekommen. Das heißt Busebella. Busebella.
Busebella. In der Dose kann man es im Onlineshop kriegen?
Ne? Das kann man noch im Onlineshop kriegen. Es wird, denke ich, schon noch was geben, aber wir sind tatsächlich so, dass Ostfriesland Blut geleckt hat und die wirklich also bei uns bestellen. Also wir kennen, glaube ich, mittlerweile alle Nachnamen und Orte, die es da oben gibt. Ist echt super cool. Also das ist total schön, dass die da so Bock auch drauf haben. Und wir haben einen ganz guten Kontakt auch zur Ostfriesen-Zeitung, die uns da natürlich auch so ein bisschen gepusht hat. Also es ist halt, das finde ich das Schöne am Bier und an solchen, ja,
lokalen Geschichten halt.
Lokalen Geschichten, genau, wo man halt dann auch Traditionen aufgreift, die halt irgendwie verpackt in was Neues, aber halt auch nicht überdreht, sondern halt es immer noch irgendwie bodenständig halt lässt halt, ne? Und in dem Sinne haben wir hier so ein Altbier, wo auch wirklich ja nur so eine ganz leichte Schwarzteenote mit drin ist, die das Bier so ein bisschen bitter macht und so ein bisschen einen Kick gibt halt, aber auch nicht zu viel. So. Und im Endeffekt ist es so ein gut trinkbares Bier. Und mal gucken. Also hat unglaublich viel Spaß gemacht mit den beiden, und man ist halt auch, wir sind jetzt hier in Hamburg gerade und machen hier den Release, und das aus sowas einfach, ja geil, ich finde es gut, was du machst, da kann man mal bei dir Bier brauen. Sowas entsteht, finde ich einfach großartig. Das liebe ich an Bier und das macht uns unglaublich viel Spaß, und ja, mal gucken. Vielleicht gibt es nochmal eine zweite Version irgendwann.
So, ich habe nochmal geschaut in den Online-Shop vom Felix. Also das Busebella ist heute, Stand 25.11., noch erhältlich. Also wer jetzt Durst da drauf gekriegt hat, kann es durchaus noch bestellen.
Aber fix sein bestimmt.
Ja, fix sein ist immer gut.
Kommen wir zu unserem Hauptgast. True Brew Brewing.
Was für ein Zungenbrecher. Wir haben die Jungs digital getroffen. Eigentlich wollten wir uns während der Hamburg Beer Week hier vor Ort treffen. Haben wir auch tatsächlich, aber dann musste aus verschiedensten Gründen der Termin leider abgesagt werden. Und so haben wir es mal vor uns hergeschoben und es jetzt endlich geschafft.
Und was für eine Freude. Sie haben uns im Vorfeld sogar einige ihrer Biere zukommen lassen und wir konnten mit ihnen so zusammen digital Bier trinken. 3 Jungs, eine Menge Bier. Das mit dem Brauen übernimmt in diesem Team vor allem einer, nämlich Luis Seubert. Das macht Sinn, denn er ist der Braumeister unter den 3. Andreas Dünkel ist BWLer und Lukas Jochem Koch, eigentlich eine Traumkombi. Zusammen haben sie im Spätsommer 2019 den Taproom True Brew Brewing in der Münchner Isarvorstadt ins Leben gerufen. Die Idee dazu kam ihnen beim Skifahren. Ist eine gute Idee, aber wir alle wissen, 2020 war nicht das beste Jahr, um voll durchzustarten mit einem jungen eigenen Unternehmen. Wir fanden das spannend, auch ihre Biere fanden wir toll. Wir haben sie nämlich beim Ausflug nach München im Sommer damals getestet und waren sofort begeistert. Und insofern haben wir uns gefreut, dass wir es jetzt geschafft haben, mit Ihnen ein wenig über Bier zu plauschen. Ich sage mal, Bühne frei, oder?
Jo.
Wir starten mit zwei Jungs von True Brew, die eigentlich drei sind. Und wir haben zu Gast den Andreas alias Andi Dünkel und den Luis Säubert. Es fehlt heute Lukas Jochem. Wo ist der?
Genau, der ist gerade in der Gastronomie und backt Pizza, nehme ich mal stark an. Nee, also der Lukas ist auch Gründungsmitglied und war auch von Tag 1 eigentlich mit dabei, beziehungsweise Luis und ich haben ein bisschen früher angefangen, uns ein bisschen über die Idee auszuspinnen, über ein paar Wochen schon. Genau, und Lukas hatte dann eigentlich auch nicht mehr ganz so viel Lust, in seiner Position als Küchenchef in einem 4-Sterne-S-Hotel zu arbeiten, ist aber auch ein Freund aus der Kindheit und irgendwie dachte man dann, es macht auf jeden Fall Sinn für die Gastronomie, jemanden noch an der Hand zu haben. Genau.
Und so kamt ihr drei zusammen. Die eigentliche Einstiegsfrage, die wir haben, ist die, welcher Moment es beim Skifahren war, der euch darauf gebracht hat, ein Bierlabel inklusive Gastronomie zu gründen?
Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall, wir waren im Frühjahr Skifahren, das heißt, da war ja schon ein bisschen mehr Sonne, da setzt man sich dann Mittag auch schon gerne mal auf ein Bierchen auf die Hütte. Und da hatten wir tatsächlich ein Elvis-Juice von Brewdog, soll jetzt aber gar nicht das Ausschlaggebende sein, das hat uns eher einfach generell auf das Thema gebracht, weil der Louis ist ja gelernter Brauer und Braumeister und für mich war das ja alles noch sehr viel Neuland, aber ich war beruflich auch so ein bisschen im Umschwung. Ja, und irgendwie haben wir uns dann über ziemlich viele Sachen unterhalten. So ein Skiwochenende hat man ja doch zu zweit viel Zeit. Und das hat dann dazu geführt, dass wir doch einige Abende bis spät in die Nacht noch auf dem Sofa verbracht haben, weil uns das Thema nicht mehr so ganz losgelassen hat. Und jetzt sitzen wir da. Also die Kurzfassung, würde ich sagen.
Deine alte Profession, um das mal gesagt zu haben, Andi, ist ja das BWL-Business, oder? Du kommst aus den Wirtschaftswissenschaften.
Ja, genau. Also ich habe BWL studiert, war aber schon, sage ich mal, eher in alternativen Unternehmen unterwegs, viel in der Werbebranche. Ja, und wir kennen uns aus der Kindheit, deswegen jeder ist irgendwie mal so seinen Weg gegangen, war irgendwie in anderen Städten, Ländern unterwegs, aber gerade so bei Geburtstagen und Familienevents kommt man dann ja doch öfter mal wieder zusammen in der Heimat und ja, wir haben uns dann irgendwann einfach mal trotzdem die Frage gestellt, alle, glaube ich, zufällig gleichzeitig, wo es denn hingehen soll im Leben und dann war halt so eine, in Anführungszeichen, Bieridee, wo man sich ein bisschen selber verwirklichen kann, natürlich mit dem notwendigen Respekt vor der Sache, aber schon einfach mal da reinzugehen und zu sagen, das machen wir jetzt, weil groß zu verlieren hat man ja dann auch nichts dabei, wenn jeder so ein bisschen weiß, wohin langen muss.
Ja, das stimmt natürlich. Thema Bier, was trinken wir denn zuerst? Ihr wart so freundlich, uns eine erkleckliche Menge Bier zu schicken mit passenden Gläsern und wir haben einfach mal das Session Lager rausgesucht. Sind wir da on the same page sozusagen?
Ja, doch. Sehr gut für einen Einstieg auf jeden Fall.
Sehr gut, dann gieße ich das nämlich mal ein. Das ist in einer wundervollen bunten Dose. Eure Dosen-Labelsprache ist ja auch irgendwie eher Sommersport als Wintersport.
An Ski denkt man da nicht.
Ja, hat sich bis jetzt, also das Summit ist so ein bisschen dazwischen. Das hat so ein bisschen eine Schneekappe oben, aber wir wollten uns auch noch ein bisschen was aufheben. Also ein, zwei Schneelabels hat man schon, aber ja, tatsächlich bis jetzt guter Einwand. Kommt auf die Liste.
Ja, wir haben euch tatsächlich, ich war im Sommer 2019 beruflich 2 Wochen in München und da hatte Regine mich auch besucht und da sind wir auch natürlich rumgelaufen und haben uns angeguckt, was es da alles so gab und auch mit Tillmanns gesprochen. Und dann habe ich kurze Zeit später irgendwie gesehen, ach, es gibt noch eine Bar, die wir vergessen haben, aber die gab es ja noch gar nicht im Juni, Juli 2019. Also ihr habt ja erst, glaube ich, ab wann wart ihr am Start?
Ende August 2019.
Ende August, ne, da haben wir euch sozusagen ja, genau verpasst, weil als ich dann im Winter wieder in München war, dann war ich auch das erste Mal da bei euch im Laden und fand das auch super. Dachte, Mensch, irgendwie, das bereichert die Gegend ja doch erheblich da auch noch mit frisches Bier. Dann seid ihr jetzt am Start und um die Ecke ist ja auch noch die Bierkiste. Das ist ja so richtig so eine Bierecke geworden.
Die Isar-Vorstadt, um es einmal zu benennen, oder? Dreimühlenviertel Isar-Vorstadt, finde ich.
Also in Münchner Kreisen wird es mittlerweile insidertechnisch das Bermuda-Dreieck genannt.
Sehr schön, das passt.
Also hat sich doch gemausert, die Gegend.
Ja, absolut. Ja, immer wenn man so von außerhalb kommt, weil ich war da nämlich zu euch hingefahren, gezielt das eine Mal und da guckte ich mir das alles an und dachte, sieht so ähnlich aus wie die Gegend vom frisches Bier, das muss hier auch irgendwo sein.
Ja, das war tatsächlich eigentlich Zufall, dass das frische Bier genau ums Eck ist, aber es hat sich einfach angeboten, weil uns das Viertel ziemlich sympathisch ist, so ein bisschen mit Großmarkt und Schlachthof, bisschen abgelegen, aber trotzdem zentral. Und eigentlich kommt es uns allen zugute mittlerweile, weil wir halt schon auch viele, erstens aus München ist ja trotzdem eine große Stadt. Und wenn man dann, oder auch für Leute, die zu Besuch sind, wenn man dann mehrere Sachen auf einem Fleck hat, wo man wirklich bloß umfallen muss, dann haben da ja alle definitiv was davon.
Absolut.
Das Bier, schon als es hier geöffnet wurde, die Dose mit einem sanften Klack, schoss uns ein Duft in die Nase.
Ein tropisch, fruchtiger,
schöner
entgegen.
Duft. Also das macht auf jeden Fall Appetit. Ihr habt einen schönen Schaum da auch hier drauf.
Vielen Dank.
Der hält auch lange, sieht gut aus. Also das Bier sieht toll aus, hat eine tolle Farbe, schönen Schaum, ganz toll.
Upside Down Session Lager heißt das gute Stück. 4,2% Alkohol. Was ist für Hopfen drin?
Da ist relativ viel mit Simcoe gearbeitet worden.
Ah ja.
Riecht man auch.
Sehr, sehr feine Geschichte. Nach hinten ganz sanft, herb, ein bisschen bitter und vorne so schöne kleine Frucht da oben. Das Ganze sehr prickelnd auch. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja.
Schönes Bier.
Vielen Dank.
Luis, wo warst du denn zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt die Idee hattet, die Brauerei oder sagen wir mal das Bierlabel zu gründen, wo warst du da beschäftigt in der Zeit?
Ich war vorher in einer Augsburger Gasthausbrauerei als Braumeister angestellt.
Aha.
Und da wir ja ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg kommen, war tatsächlich auch der erste Plan, das Ganze in Nürnberg zu starten. Und ja, da sind wir dann unter der Woche ein paar Mal irgendwie vor die Tür gegangen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass Nürnberg wahrscheinlich nicht so das Pflaster ist, wo das Ganze funktioniert, was wir vorhaben. Und da der Andi eben, wie lange hast du in München schon studiert vorher?
Ich habe immer wieder hier gearbeitet, habe ein bisschen Family hier, also generell München war schon immer Anlaufstelle und es hat einfach deutlich besser gepasst, komplett, wo man sagen, wir wollten nicht aus Bayern raus, aber Nürnberg war jetzt dann doch nicht ganz unsere Stadt, wo wir gesagt haben, man braucht halt irgendwie auch ein bisschen Luft zum Atmen. Genau, deswegen fiel eigentlich dann recht schnell die Wahl auf München. Und dann war natürlich Augsburg auch so halbwegs noch auf dem Betriebsweg. Man muss das ja während der Anfangsphase auch alles irgendwie ein bisschen verbinden, wenn nicht gleich jeder die Kündigung am Tisch legt.
Ja,
genau. Und da standen dann 80 Kilometer gegen 150 nach Nürnberg und dann war die Sache eigentlich klar zu dem Zeitpunkt.
Warum wolltet ihr nicht raus aus Bayern?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich finde es irgendwie echter, wenn man so ein bisschen in der eigenen Heimat bleibt. Und ich finde auch jetzt, also ich war jetzt natürlich schon öfter in Hamburg, aber jetzt wieder zur Bierweek bei euch zu Besuch. Ihr habt echt eine sehr offene, sehr herzliche Bierszene, die einfach auch so als Gemeinschaftskollektiv auftritt. Das finde ich sehr spannend. Also da hätte man sich mit Sicherheit eventuell auch wohlfühlen können, nur mal als Beispiel, aber ich finde es irgendwie trotzdem natürlicher, wenn man so ein bisschen in seiner eigenen Ecke was aufzieht und nicht einfach irgendwo in einem anderen Markt in Anführungszeichen einfällt. Ich glaube, da hat man schon erstmal eine gewisse Hürde zu nehmen, aber ich glaube, das Hauptargument waren einfach die Connections zu den ganzen Brauereien. Also wir haben ja bis jetzt auch noch keine eigene Brauerei, musste auch irgendwie anfangen, Bier zu produzieren. Und da hat Luis halt doch jetzt schon seit vielen Jahren Brauer ist und viele Leute kennt, von Rohstoffbezug über, wo braucht man das Bier, wenn man mal irgendwas braucht, wo kriegt man was her. Also das ist einfach sehr viel wert und da war auch ich sehr überrascht am Anfang, wie viele Telefonnummern da irgendwo rumfliegen, wenn mal irgendwas fehlt.
Wo braut ihr denn zurzeit oder habt ihr nicht eine Stätte, sondern mehrere?
Wir haben aktuell noch zwei, also die Brauerei, in der wir auch angefangen haben damals. Ganz am Anfang haben wir eigentlich nur für den eigenen Taproom gebraut, ja. Mehr oder weniger für die Transport- und Ausschanktanks, die wir da eben installiert haben. Mhm. Das ist das Brauhaus Floss. Es ist in der nördlichen Oberpfalz oben, ist eben auch ein Schulkollege von mir, mit dem habe ich zusammen die Ausbildung gemacht. Und der hat sich da 2015 selbstständig gemacht und da durften wir dann eben als Kuckucksbrauer uns einmieten und da eben unser Bier dann produzieren. Das ist mittlerweile leider alles ein bisschen zu klein geworden für das, was wir auch brauchen. Und da sind wir mittlerweile sehr gut beim Hoppebräu in Waakirchen aufgehoben. Ja.
Alles klar. Sag mal, und mit den Tanks, genau, ich war so am Anfang, als ich das erste Mal sah, nicht genau hingeguckt, da dachte ich noch, ihr seid quasi auch so eine Gasthausbrauerei. Aber
als du bei Trubo warst.
Als ich bei Trubo war, genau.
Und da sahst du die vier Tanks hinter dem Tresen.
Da sah ich die stehen, genau, und habe nicht genau hingeguckt, aber ihr seid ja gar keine Gasthausbrauerei, sondern ihr befüllt diese Tanks immer extra, habe ich gelesen.
Genau, richtig. Also wir sind so gesehen eine Tankbierbar, wo eben dann dieses Bier Brauerei frisch eben vom Lagertank in die Ausschanktanks reinkommt. Der Clou dahinter ist, da fallen auch regelmäßig eben die Leute drauf. Diese Ausschanktanks sind aus Kupfer, muss man dazu sagen.
Genau.
Und wo irgendwo ein Kupferkessel steht, ob das jetzt ein Tank oder eine Sudpfanne ist, da riecht es dann schon nach Brauerei, mehr oder genau. weniger. Also ist nicht ganz uneigennützig, dass die aus Kupfer sind tatsächlich.
Sehr schön.
Sieht aber nebenbei auch ganz gut aus.
Ganz nebenbei, genau.
Das kommt noch dazu, ja.
Es spart natürlich auch viel Keckarbeit, umzapfen und befüllen und reinigen und so weiter. Aber es ging uns schon hauptsächlich darum, auch ein bisschen Brauerei-Flair noch mit reinzubringen.
Das ist euch sehr gut gelungen.
Vielen Dank.
Ihr habt da um die 10 Hähne, habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau. Also wir haben, wenn jetzt nicht gerade Corona-Zeit ist und irgendwie mit Beschränkungen, haben wir normalerweise 4 Tankleitungen und haben vom Keller hoch nochmal 6 Fassleitungen. Also gibt es im Normalfall eigentlich immer 10 brauereifrische Biere bei uns.
Und ihr habt ja, wir sehen es auch an dem Paket, das ihr uns zugeschickt habt. Da können wir gleich nochmal drüber reden, weil gerade eben sagte Andreas, es wurde viel gebraut, jetzt schon für die Weihnachtszeit. Klassische Weihnachtsbiere, auf jeden Fall. Habt ihr ein breites Portfolio? Dabei habe ich von dir gelesen, Luis, dass du findest, dass die einfach gestrickten Biere eigentlich die schöneren sind. Also du stehst auch sehr auf diese Single-Hop-Biere und ausbalanciertes Pilz oder Helles. Das habe ich jetzt so spontan in der Regel, was ihr uns zugeschickt habt, nicht gefunden. Erzähl mal.
Tatsächlich nicht, nein. Also wir haben aktuell gerade ein Pilz im Sortiment, ein Wet Hop Pilz, also mit Grünhopfen gebraut. Das haben wir eben zusammen mit Hoppebräu gemacht. Mhm. Das ist so das klassischste Bier, was wir gerade im Moment da haben. Geht aber auch wieder ein bisschen in diese Richtung zurück in der nächsten Zeit. Also eben so Single-Hop-Geschichten oder halt auch die klassischen Bierstile, da sind wir schon auch wieder dran. Im Endeffekt, es ist auch schön, mal mit mehreren Hopfen sich auszuprobieren. Muss man halt natürlich vorher dann bloß wissen, wie die einzelnen Hopfen auch wirken. Und dafür finde ich halt eben so Single-Hop-Biere immer schön, weil man halt das für und wieder von jedem einzelnen Hopfen dann auch für sich halt handwerklich besser einschätzen kann. Als wenn ich jetzt sage, ich habe 7 Hopfen in ein New England Pale Ale rein und das schmeckt dann wunderbar nach Fruchtkorb, aber welcher Hopfen jetzt eigentlich welche Rolle übernimmt, kann man dann halt weniger zuweisen.
Ja, da hast du mit Sicherheit recht. Wobei eins eurer Markenzeichen, wie ich es empfinde, ist, dass ihr jetzt auch nicht nur Hopfen, Hopfen, Hopfen reinhaut, einfach so, damit man den Hopfen schon gleich in der Nase hat beim Öffnen, was ja sehr schön ist, aber ihr geht da schon pointiert mit um, ne? So.
Ja, also Hopfen ist ja, mei, gerade in dieser Craft-Bier-Bewegung, es wird da immer alles dem Hopfen zugeschrieben oder das ist ja jetzt das neu Entdeckte, was Hopfen alles kann. Aber ein Bier lebt da nicht nur von Hopfen. Also da, ich kann den tollsten Hopfen haben, wenn ich irgendwie eine Hefe habe, die falsch arbeitet oder eben nicht zu dem Hopfen passt, dann kann man da den schönsten und teuersten Hopfen in die Pfanne oder in den Tank geben und das Endergebnis ist halt dann trotzdem nur semi, weil im Endeffekt die Zutaten sollten halt immer so miteinander kombiniert werden, dass das alles sich praktisch nach oben hebt, ohne vom anderen erschlagen zu werden. Mhm. Und da ist es halt dann, das unterscheidet vielleicht auch dann den klassischen gelernten Brauer ein bisschen wahrscheinlich vom Quereinsteiger oder sonstiges, dass man halt trotzdem dieses Handwerkszeug ja hat. Und in der klassischen Ausbildung lernt man halt eben mehr oder weniger das so zu vereinen, dass da was Süffiges, gut Trinkbares bei rumkommt. Und wenn man das dann noch kombiniert, dass man eben den einzelnen Rohstoffparts, die drin sind, da noch Besonderheiten ein bisschen oder hier noch ein bisschen was rauskitzelt, dann kann man da schon noch ein bisschen was deichseln. Aber ich würde sagen, die Basis bei unseren Bieren sind trotzdem ja solides gelerntes Handwerk, würde ich jetzt mal sagen.
Diese gelernten Brauer, die erzählen immer was von ausgewogen und so. Ich verstehe
das auch nicht. Aber da das muss was dran sein.
Das mit dem Ausgewogen zieht sich ja auch wie ein roter Faden. Ich meine, dass da ein BWLer, ein gelernter Brauer und ein Koch zusammen ein Brew-Gastropub aufmachen, das klingt ja eigentlich total irre, muss man einfach mal sagen. Das ist ja eine Dream-Kombi, von dem manch anderer träumt. Da ist einer, der Ahnung hat von BWL und wahrscheinlich auch ein bisschen Marketing und Co. Einer, der weiß, wie man es braut und einer, der weiß, was man kocht. Mega, oder?
Ja, deswegen, wie gesagt, war halt auch, lass dir schmecken. war halt auch, wie gesagt, der Einstieg gar nicht so riskant, weil wir einfach der Meinung waren, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Jeder weiß irgendwie, wo er hinfassen muss. Und wenn es gegen die Wand führt, dann haben wir es zumindest probiert und können dann auch wieder zurück in die freie Wirtschaft. Aber mittlerweile stellen wir immer mehr fest, dass wir da eigentlich nicht wirklich Lust drauf haben.
Braut ihr denn mit beim Luis oder braut Luis alleine und bestimmt alleine über die Biere?
Ich würde sagen, ich spiele ab und zu mal den Praktikanten. Ich bin schon öfter mal dabei, wenn Not am Mann ist, gerade beim Abfüllen und so weiter. Aber wirklich brauen, das überlasse ich dann lieber dem Luis.
Das heißt, Luis, du bist dann auch irgendwie, wenn dann gebraut wird, bist du auch bei Hoppebräu dann die ganze Zeit am Start und vor Ort.
Sowieso.
Ja,
sowieso.
Alles klar.
Nee, also ich habe mittlerweile sogar einen eigenen Schlüssel bekommen, dass ich halt dann auch reinkomme, wenn mal irgendwas ist. Ich bin schon dabei. Ich meine, das sind dann trotzdem an einem Brautag mal 4000 Liter Bier, die halt dann auch so gut wie möglich werden müssen oder sollen. Und es gibt halt auch bei den modernsten Anlagen, gibt es halt dann Entscheidungen, die man dann kurzfristig mal treffen muss, wenn was mal nicht so funktioniert, wie es eigentlich vorgesehen war. Und da schaue ich dann schon immer, also bisher war ich an jedem Brautag schon immer dabei. Und natürlich als gelernter Brauer, das lässt man sich dann auch nicht nehmen. Ja. Ist ja irgendwie dann doch noch Hobby und es macht halt auch einfach Spaß.
Habt ihr auch Familien im Hintergrund oder seid ihr da relativ ungebunden? Ist ja immer einfacher, wenn man nur sich selbst durchbringen muss, als wenn man da noch eine ganze Familie im Hintergrund hat.
Ja, also weitestgehend noch ungebunden. Sag mal, das ist noch alles flexibel genug.
Sag dir nur, weil du am Anfang meintest, wir waren alle so am Überlegen, wo es hingehen soll. Das klang so nach Weichenstellung und so. Erste Frage im Leben, welchen Sinn hat das Ganze damals, als ihr auf der Couch saßt und
absolut
über Bier nachgedacht habt in einem Skigebiet, während die anderen um euch vielleicht herumgetanzt sind. Und
In dem Moment waren wir auf jeden Fall noch komplett ungebunden, deswegen konnten wir uns auch die Stadt aussuchen und so weiter. Jetzt mittlerweile sind wir alle gebunden, aber noch nicht komplett in der Familienplanung. Deswegen, da müssen natürlich dann auch die Symbiose da sein, wo die Interessen so hingehen in den nächsten paar Jahren. Aber ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
Wie ist denn bei euch das Verhältnis von wie viel Bier verkauft ihr in der Gastro und wie viel verkauft ihr extern? Wisst ihr das ungefähr? Ich meine, ihr wisst es also, wahrscheinlich schon, also wie als BWLer.
So ungefähr.
Ich weiß es ganz gut, aber es ist tatsächlich natürlich extrem schwankend in den letzten Monaten und Jahren. Klar. Also wir sind ja eingestiegen im August 2019, dann war im März der erste Lockdown und dann hat sich das immer wieder so durchgezogen.
Ja.
Von daher war das auch immer so ein bisschen die Waage, die uns sehr gut über Wasser gehalten hat, weil im Sommer hatten wir jetzt halt wieder einen sehr vollen Biergarten. Mhm. Dafür ging dann halt im Online-Shop ein bisschen weniger. Im Winter geht natürlich jetzt deutlich mehr wieder in Dosen raus. Jetzt geht es natürlich auch, sage ich mal, im Ausland sind öfter mal wieder für und wieder Lockdowns und so weiter. Also irgendwie hält sich es immer ziemlich die Waage, deswegen am Ende des Jahres, würde ich sagen, sind wir schon noch viel von unserem Taproom, was heißt abhängig, aber wir lassen uns auch beim Brauen ein bisschen drauf ein, wo wir sagen, wir wollen halt einfach süffige Biere, da haben wir uns ja gerade auch schon kurz drüber unterhalten, die einfach Spaß machen vom Zapfahren, weil wir halt trotzdem einfach sehr viel unsere lokale Community haben und das ist uns auch wichtig und alles, was dann drüber hinausgeht, ist dann Plus.
Wie viel macht ihr denn im Jahr, so hektolitermäßig?
Ende dieses Jahres werden so abgefüllt um die 750 Hektoliter sein ungefähr.
Also alles zusammen, auch mit Gastro und Dose und so.
Genau.
Ja.
Und ihr hattet ja bestimmt einen Businessplan, als ihr gestartet seid. Hattet ihr einen Businessplan? Ja,
da lacht der Luis. Ja,
das Thema gebe ich gerne ab.
Ja, den gab es natürlich.
Wie aktuell ist er noch oder wie oft musstet ihr den angleichen in den letzten 2-3 Jahren?
Was heißt angleichen? Also man arbeitet ja auch irgendwie tagesaktuell und muss, wie gesagt, einfach flexibel bleiben, gerade jetzt in den letzten 2 Jahren. Aber was damals so aufs Papier gebracht wurde, wurde schon im Großen und Ganzen so umgesetzt. Also eher im positiven Sinne, dass sich es ein bisschen besser entwickelt hat als geplant, aber man plant ja auch immer ein bisschen konservativer. Ja, also wie gesagt, vor allem halt die lokale Community ist uns wichtig. Gerade während dem ganz strengen Lockdown hatten wir dann auch einen Lieferservice in München, wo wir halt mit dem eigenen Auto rumgefahren sind, ganz am Anfang noch über WhatsApp, dann über einen Online-Shop. Und wo man dann halt auch bei seinen ganzen Stammkunden irgendwie, die einem im Bademantel oder in der Unterhose die Tür aufmachen und sagen, geil, irgendwer macht wenigstens was und ich muss hier nicht allein daheim rumsitzen. Also das schafft dann natürlich auch eine gewisse Bindung mit der Zeit und das macht halt auch einfach Spaß. Auf der anderen Seite jetzt natürlich diese ganzen Festivalgeschichten sind ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das ist ein bisschen schade, weil uns ist halt wirklich einfach wichtig, mit Leuten zu interagieren, Spaß zu haben, Bier zu trinken. Also darum geht es ja eigentlich. Also wir würden gern noch viel mehr machen.
Ja, das glaube ich. Habt ihr denn einen von diesen Gästen, die ihr in Unterhose daheim besucht habt, oder nicht ihr in Unterhose besucht habt, sondern die eine Unterhose trugen, als ihr sie besucht habt mit der Bierlieferung, in eurem Pub wieder getroffen und sagt dich und gesagt, dich kenne ich doch?
Ja, ja, selbstverständlich. Das ist ja dann das Lustige an der Sache.
Die Unterhose kenne ich.
Nach und nach wieder alle kamen und dann wusste man schon, ah ja, hier, der hat ja wirklich selber ausgeliefert. Also das fanden auch sehr viele dann überraschend, weil sie uns ja vorher schon aus der Bar kannten, dass man da dann wirklich an der Tür klingelt.
Ich habe mein Bier alles
aus. Ja, ich gehe mal eben spülen und dann, ihr könnt schon mal überlegen, was es als nächstes gibt.
Genau. Wir können ja schon mal drauf eingehen, was ihr denn für die Weihnachtszeit so Schönes rausbringen werdet oder gebraut habt.
Also wir haben jetzt vor kurzem ein Triple IPA nochmal gebraut, weil normalerweise machen wir eigentlich wenig über 8%. Weil es süffig bleiben soll, genau. Mhm. Das wäre jetzt natürlich der elegante Übergang, das aufzumachen. Aber
das wäre kein eleganter Übergang. Es ist eine kleine Bombe drauf, ich glaube, das will mir was sagen.
Ja, was für später. Mhm.
Aber ansonsten haben wir eigentlich jetzt keine Weihnachtsbiere mit Gewürzen, weil es einfach nicht so zu unserem Braustil passt. Also da, glaube ich, übergebe ich das Wort auch lieber mal an Luis, weil den lasse ich eigentlich immer ganz gern kreativen Freiraum, weil eigentlich immer was sehr gut Trinkbares dabei rauskommt. Also natürlich überlegen wir immer sehr viel zusammen, aber so das letzte Rezept oder das meiste kann ich dann immer guten Gewissens auch abgeben.
Und Luis lässt sich sowieso nicht reinquatschen.
Das kommt natürlich auch dazu.
In letzter Instanz.
Was trinken wir denn? Habt ihr das geklärt in der Zwischenzeit?
Nein.
Es stand bisher das Triple IPA zur Auswahl.
Ja, das,
um 15.30 Uhr.
Wir haben ja nicht so viel Zeit.
Was, genau. Was habt ihr denn noch dastehen?
Ja, wir haben alles. Wir haben alles direkt vor uns stehen.
Alles.
Alles.
Wir haben das, wie viel sind denn das? Das sind,
wir haben das West Coast.
Zwei,
wir haben
vier, sechs, acht Dosen haben wir noch.
Das Juicy Pale Ale zum Beispiel. Wir haben, wisst ihr nicht mehr, was ihr uns geschickt habt?
Extra Pale Ale,
genau. Das Black IPA ist ein sehr schöner Bierstil. Ich mag Black IPA sehr gerne, habe mich sehr gefreut.
Gibt und leider viel zu wenig.
Green Room. Ja, das ist wirklich selten. Ich habe neulich auch so ein Black Sour getrunken. Black Sour, also ein Lambic. Das fand ich großartig. So diese Säure mit dem Malzkörper da noch drin, das fand ich ganz fantastisch.
Ich glaube tatsächlich, Black IPA ist halt für die meisten noch schwierig, weil die wenigsten irgendwas mit dem Bierstil anfangen können. Ist es jetzt ein IPA oder ist es ein Porter oder ein Stout? Oder also ich denke, viele können noch zu wenig damit anfangen. Aber ich hoffe, es wird auch langsam.
Ja, vielleicht. Ja, mal gucken.
Wollen wir einfach ein normales IPA nehmen hier? Greetings from True Brew. Feel the adventure. Was sagt ihr?
Gut und gerne, ja.
dann mache ich das mal auf. Ja, bei Black IPA, wir hatten zufällig relativ frühzeitig das Black Betty von Beavertown entdeckt. Das war so das erste Black IPA, was wir probiert haben, und das hat mich gleich extrem geflasht, muss
dann
ich sagen.
Dann hatten wir hier Buddleship, die ja auch.
Mr. T, genau Mr. T.
Ganz tolles gebraut haben. Also es gab es immer mal vereinzelt, aber dass sich das so durchsetzt, das stimmt. Also
die meisten, die ich hatte, waren echt ziemlich schön zu trinken. Ich finde halt diesen Hybrid ganz schön zwischen einfach einem dunklen Bier wie einem Stout und einem Porter, aber dann halt noch diese Knackigkeit und ein bisschen die Trockenheit, nicht ganz so süß. Aber tatsächlich haben, glaube ich, viele ein bisschen Respekt noch davor. Also wir sind ja auch viel irgendwie mit Braukollegen im Austausch, und da kam jetzt tatsächlich schon zweimal die Frage von anderen auf: Hey, ihr habt doch auch so ein Black IPA, läuft es bei euch? Weil wir haben uns auch schon mal überlegt, eins zu machen, aber waren uns da doch nicht so sicher. Aber bei uns, wenn wir es nicht haben, wird schon immer wieder danach gefragt. Aber das ist halt vielleicht auch, wie gesagt, jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Kundenstamm.
Ja. Ist ja eigentlich ein Quatschbierstil, weil ein helles, dunkles IPA ist ja eigentlich Quatsch so, ne? Aber also von der Bezeichnung her.
Manchmal macht Quatsch das Leben aber auch erst schön. Oder?
Hauptsache es schmeckt.
Hauptsache es schmeckt, genau.
Was trinkt ihr denn da drüben?
Dürfen wir gar nicht so laut sagen, aber da ich jetzt dann gleich noch in die Bar muss, mit dem Auto bin ich tatsächlich alkoholfrei unterwegs.
Das Wild.
Genau, das Into the Wild war tatsächlich auch ein Produkt dessen, dass einfach extrem viele danach gefragt haben, gerade bei uns im Taproom, und irgendwann mussten wir es dann schon fast machen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil ich trinke es echt gerne zwischendurch immer mal wieder.
Es ist ein Riesenwachstumsmarkt, das alkoholfrei, oder? Schweigen.
Ich glaube, wir waren uns nicht sicher, wer das Wort übernimmt.
Ach so.
Ja, also bei uns hält sich's, sage ich mal, in Grenzen, aber wir bewerben es halt auch wenig nach außen, weil der Großteil eigentlich eben bei uns in der eigenen Gastronomie ausgeschenkt wird. Ja, aber es ist halt schön, dass diese Biere auch langsam anerkannt werden, mehr oder weniger, und dass man halt nicht mehr gesteinigt wird, wenn man irgendwie ein alkoholfreies macht heutzutage, sondern dass auch da langsam die Vielfalt Einzug hält und das Ganze dann auch gerne mal nach was schmecken darf und nicht wie die typischen wässrigen alkoholfreien, die es halt bisher irgendwo gab, sondern dass auch das Thema langsam, ja, ich nenne es mal salonfähig wird, mehr oder weniger.
Ja, beziehungsweise es gibt halt dann zwei Lager. Es gibt einerseits den Biertrinker, der dann sieht, oh, alkoholfrei, nein, das stelle ich sofort wieder zurück in den Kühlschrank. Nicht, dass es noch jemand sieht.
Gerade wo ihr aus Franken kommt irgendwie, da wird man da gesteinigt.
eventuell gibt es da Leute, die das geheim halten wollen. Und dann gibt es halt noch die Fraktion, die wirklich einen kompletten Karton nimmt, weil sie sagt, sie trinkt halt gern Bier, aber nicht so gern Alkohol. Und sind total froh, dass endlich mal was jenseits des Supermarkt alkoholfreien gibt.
Wobei da ja sogar, finde ich, sogar die im Supermarkt besser geworden sind. Also so von Klausthaler gibt es ja so ein mit Cascade gestopftes Naturtrüb, nennt sich das, glaube ich. Das ist sogar auch kein Vergleich mit dem, was es da sonst so gibt. Also da gibt es ja auch so für kleineres Geld mittlerweile Sachen, die toll sind. Also ganz, ganz erstaunlich eigentlich, wie sich das entwickelt hat.
Was ja, natürlich. Wobei ja auch eben die ganzen Großen dann nur auf einen Zug mit aufspringen, wo halt ein Wachstum da ist, ja, oder wo auch was, wo die Nachfrage da ist danach. Ja. Ich denke, vor 30 Jahren war man mit seinem Klausthaler schon gut beraten. Und wenn das halt nicht mehr ausreicht, dann sind natürlich auch die gefordert, dass sie da halt für jeden Geschmack was im Portfolio haben. Ja. Und das triggert dann die Kleinen wieder, die halt dann sagen, okay, das können wir auch in gut machen, und irgendwie schaukelt sich's dann so auf und kommen ganz, ganz spannende, tolle Sachen bei raus.
Absolut. Hm.
Was sagst du zu dem IPA?
Ich find's gut. Es ist irgendwie, es ist ja auch ein bisschen hazy und es hat ein ganz tolles Mundgefühl, schöne Fruchtigkeit. Auch gut bitter hinten draus, was ich ja sehr gerne mag. Also mir schmeckt's.
Gut, diese Seite zeigt sich begeistert. Das ist sehr gut. Okay, ihr seid drei Freunde, ihr habt ein gemeinsames Business. Was hat das mit eurer Freundschaft angerichtet?
Eigentlich bisher war es eher gut, weil wenn es dann doch mal, natürlich gibt es innerhalb von 2 Jahren öfter mal Phasen, wo man einfach überarbeitet ist oder es mal irgendwelche Sachen gibt, die man dann in sich reinfrisst, bis man sie mal auf den Tisch bringt. Aber so wirklich richtig in die Haare bekommen haben wir uns eigentlich nie, weil man sich dann einfach an den Tisch setzen kann und sagen so, jetzt reden wir mal. Und nach einer halben Stunde ist dann irgendwie alles wieder normal. Also ich glaube, man hat halt eine ganz andere Basis, weil man sich schon ein bisschen länger kennt. Von daher, meistens sind ja auch Sachen, wo man sich in die Haare bekommt, irgendwie nur was Tagesaktuelles, weil halt einer gerade irgendwie mal auf dem falschen Fuß aufgestanden ist. Also ich glaube, das ist schon was wert. Und man kann dann schon auch ein bisschen trennen zwischen beruflich und privat, aber wir sehen es ja irgendwie als Herzensprojekt und uns macht das ja auch Spaß. Also wir müssen das eigentlich gar nicht trennen. Oder ich hoffe auch, dass es noch lang so bleibt.
Ihr seid alle drei auch gleichberechtigt eingetragen, ne? In der Geschäftsführung, oder?
Genau, das kommt dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen zugute, dass jeder eigentlich weiß, dass er da nicht
groß. Erinnerst du dich an einen Moment, wo ihr euch in die Haare gekriegt habt, an einen Anlass?
An einen, den man sagen kann?
Also, ja, wir hatten, der Louis und ich zum Beispiel, schon sehr lange Tage und Nächte in der Brauerei mit unserer Apfelmaschine, vor allem mit der alten, die ein bisschen länger noch gedauert hat. Und wenn es dann halt einfach mal 15 Stunden oder was sind, plus Autofahrt oder noch länger, 2 Tage am Stück und irgendwie 3 Stunden Schlaf, alles schon hinter uns, dann sind die Nerven halt, wenn mal irgendwas nicht funktioniert und man denkt, der andere hat jetzt irgendwie was falsch gemacht, mal kurz blank, aber wie gesagt, da kann man dann danach wieder drüber reden. Da ist dann wichtig, dass die Arbeit getan ist und danach reißt man sich dann ein Bier auf. Also das hält sich alles stark in Grenzen, beziehungsweise also, man weiß ja dann in dem Moment, dass es jetzt einfach der Sache geschuldet ist.
Also man hat sich auch schon mal ein Schimpfwort an den Kopf geworfen.
Ah ja, das ist sowieso immer erlaubt unter Freunden.
Erinnert ihr euch an das erste Bier, das ihr zu dritt gebraut habt?
Oh, zu dritt gebraut? Also ich glaube, das Summit war tatsächlich immer schon da von Anfang an, das Wiener Lager. Da gab es ein paar Testsude.
Ja, vielleicht nicht zu dritt gebraut, aber immer zu dritt verkostet auf jeden Fall.
Das Wiener Lager oder welches?
Genau, das war so unser Baby während der Gründungsphase, wo ich dann schon im Hintergrund dann schon die ersten Testzüge gemacht hatte und so weiter. Und genau, die haben wir eigentlich immer zusammen verkostet.
Also ich glaube, der Louis hat irgendwann mit 15 oder so mal ein selbstgebrautes Bier zum Lagerfeuer mitgebracht und ich habe festgestellt, dass das total nach Maracuja schmeckt und er hat sich ziemlich beleidigt gefühlt in dem Moment, was ja mittlerweile heutzutage ein totales Kompliment ist. Also anscheinend ging es da schon irgendwie in die Richtung. Und das haben wir wahrscheinlich auch schon zu dritt getrunken in dem Moment.
Das heißt, Louis, du hast also auch wirklich so klassisch als Heimbrauer angefangen, bevor du die Ausbildung gemacht hast?
Also ich erinnere mich, ich habe mit 14 mal ein Buch von einem Nachbarn von mir bekommen, irgendwie aus den 70er Jahren, Bierbrauen für jedermann. Und der hat mir das dann geschenkt, weil er gesagt hat, du machst doch immer alles selber und bist doch da immer recht neugierig. Und da habe ich mir das durchgelesen und das war für mich irgendwie dann so, ach krass, das kann man auch daheim machen. Bier, was man ja nur so eben aus der Brauerei kannte.
Ja.
Und naja, da gab es dann irgendwie, das war 2007, glaube ich. Also da gab es dann so vereinzelt mal ein oder zwei Online-Shops, die irgendwie zwei Sorten Malz und einen Hopfen hatten. Und ja, dann habe ich das da mal probiert und es kam Bier raus. Ich war auch ziemlich stolz damals, aus heutiger Sicht würde ich sagen, um Gottes Willen. aber wenn man noch eigentlich zu jung ist, dass man das auf offiziellen Wege überhaupt selbst trinken darf und macht dann da schon Bier, das war irgendwie dann der Start dazu, dass man das dann auch immer besser können wollte und dann hat man sich da wieder eingelesen und dann, da war jetzt der Fehler, beim nächsten Bier mache ich es dann so und so und irgendwie ging das dann immer so weiter und auch ab dem Zeitpunkt wusste ich dann eigentlich auch, wo es beruflich hingehen sollte, weil das halt einfach, in dem Sinn, wo man sich zu dem Zeitpunkt, wo man sich so dafür interessiert, dass es für einen gar nicht mehr als Arbeit oder als irgendwas, was man machen muss, sondern man saugt das alles auf wie ein Schwamm und will das alles wissen. Und ab da war eigentlich das dann schon mehr Berufung als Beruf, sage ich jetzt mal.
Und dann ganz klassisch Brauer und Melzer gelernt und oder wie ging's
genau,
weiter?
Also 3 Jahre Ausbildung, Brauer und Melzer und dann nochmal 2 Jahre eben den Handwerksbraumeister draufgesetzt. Nebenbei habe ich dann noch Biersommelier mal gemacht, weil ich mir auch dieses Feld mal anschauen wollte. Und seither war ich eigentlich keinen Tag in der Arbeit so richtig, weil es halt doch mehr, es macht trotzdem immer noch Spaß und ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie irgendwann mal überhaupt was anderes zu machen.
Und dann das eigene Baby zu haben, ist natürlich ganz toll. Wer ist denn deiner bzw. euer größter Kritiker, was die Biere angeht? Wer darf die Sude testen?
Das bin tatsächlich ich selbst, weil da gehört schon viel dazu, bis ich jemanden überhaupt mal probieren lasse. und ab da, wenn jemand probieren darf, dann bin auch ich zu 99,9% zufrieden damit. So ein Mühe muss man sich überall noch lassen, wo man, also ich glaube, jeder Brauer, der bei irgendeinem Bier behauptet, das ist perfekt so, wie es ist, der lügt. Weil jeder Brauer, der möchte immer noch hier das Quäntchen und hier könnte ich noch, also das ist wirklich dann irgendwann im Mühbereich, aber ich denke, so richtig zu 100% zufrieden darf man da auch gar nicht sein, weil dann hört man auf, irgendwie da noch Hirnschmalz irgendwie rein zu buttern und ich glaube, das braucht schon immer wieder und gerade beim Bier, wo man halt auch mit schwankenden Rohstoffen arbeitet, also das heißt, man kann sich ja trotzdem auch als Brauer, wenn man sagt, ich mache das perfekte Bier, kann man sich ja nicht drauf ausruhen, weil man ja trotzdem dann irgendwann eine neue Schippe Malz kriegt oder die neue Ernte mit dem Hopfen und spätestens da muss man sich dann wieder auf den Hosenboden setzen und das alles wieder so in Einklang bringen, dass es halt übers Jahr dann sag jetzt mal, für den Konsumenten immer gleich schmeckt, was ja trotzdem auch harte Arbeit ist. Aber ich sage jetzt mal, dass jemand sagt, ich braue seit 30 Jahren mein Bier gleich, glaube ich eher nicht, dass das so ist, sondern die müssen genauso sich jeden Tag hinhocken und sagen, okay, was habe ich für Rohstoffe und wie bringe ich das Ganze in Einklang, dass das Bier eben für den Konsumenten so schmeckt, wie es gewohnt ist. Also das ist ja eigentlich auch das, was der Job von dem Braumeister ist. Ich meine, wir schütten ja da nicht nur Hopfen in den Kessel den ganzen Tag, wie man vielleicht in den sozialen Medien immer so glaubt, dass wir den ganzen Tag nur irgendwo Hopfen reinschütten und uns die Bärte streicheln. Aber so ist es ja dann nicht. Oder nicht nur.
Zwischendurch denkt ihr auch mal über das nächste Tattoo nach.
Genau. Ja, es ist mei, mit 40 Stunden in der Woche ist es da halt auch nicht getan. Ne?
Ihr habt ja gerade eben schon gesagt, so Weihnachtsbiere, das passt jetzt nicht in euer Portfolio, das seid nicht ihr. Nun bewegt ihr ja euch auf einem Markt mit dem Portfolio, was ihr habt, das ja auch ganz gut bespielt wird. Also diese hopfenorientierten IPAs und oder ja jetzt auch eben das IPL, was irgendwie ganz groß kommt. Und nebenbei erleben wir den Boom dieser fränkischen Bierstile, Kellerbier solche Geschichten, die auf einmal dann so als Gegengewicht hochploppen, jedenfalls in der Szene, sage ich mal, in der Bierszene hier in Hamburg wird das sehr, sehr gehypt. Wie positioniert ihr euch? Wie beschreibt ihr euch und euren Stil? Denn was macht euch denn nicht auswechselbar?
Ja, also an erster Stelle, wie schon gesagt, Drinkability, das mag vielleicht für gewisse Leute langweilig klingen, aber ich finde es schon schön, wenn man sagt, man kann sich auf 4, 5, 6 von einem Bier reinstellen, sage ich jetzt mal. Deswegen, wie gesagt, orientieren wir uns schon auch viel an unserem eigenen Ausschank, weil wir da jeden Abend aufs Neue Kunden haben, die halt an die Bar kommen und sagen, ja, war sehr gut, hat mir geschmeckt. Also du hast halt immer das direkte Feedback, hast natürlich dann auch untappt und so weiter für die hopfigeren Sachen und merkst dann auch, wie gewisse Märkte im Ausland funktionieren oder in anderen Städten. Das ist ja natürlich auch immer ein regionaler Gaumen. Gerade wir waren jetzt auch im August in NRW ein bisschen unterwegs, ein paar Tap-Takeover, die haben halt dann einfach auch die Nähe zu Belgien. Die haben, das ist ein anderer Biergaumen als der Bayer. Also gerade bei uns in Bayern, sage ich mal, finde ich es schon auch schön, den Leuten bisschen was mitzugeben, die ein bisschen an das Thema ranzuführen, aber trotzdem nicht zu wenig. Also wir haben halt ein breites Portfolio und wollen halt nicht nur ein, zwei Bierstile brauen, sondern irgendwie wird immer viel Neues ausprobiert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Aushängeschild, dass wir schon immer nicht nur New Englands, also wir haben immer welche im Portfolio, weil sie uns einfach selber Spaß machen und gut ankommen. Aber schon immer, wie jetzt das Black IPA oder irgendwelche Single-Hop-Geschichten, dann immer nicht nur als Hazy oder New England verpacken, sondern auch mal ein normales Pale Ale machen oder mal ein Lager.
Nun habt ihr gerade eben gesagt, es verdichtet sich aber oder es soll in Zukunft sich ein bisschen verdichten. Habe ich das richtig verstanden? Oder fahrt ihr diese Schiene jetzt erstmal weiter?
Gut, wir haben einen Ausschank in München, da wird natürlich dann auch viel nach im klassischen Hellen, was ja eh so der Hype ist im Moment und ich meine, nicht zu Unrecht, weil diese Biere halt einfach teilweise auch so wenig anecken, dass die halt auch zu jeder Gelegenheit gehen und da ist es halt gerade für uns dann auch schwierig, weil da kommt halt dann der klassische Münchner, der seit 30 Jahren sei Augustiner und Co., also diese klassischen Münchner Hellen trinkt. Und der kommt dann zu uns in den Taproom und da gibt's dann kein Helles. Dann kann man natürlich
Skandal!
Erstmal. Da kann man dann natürlich viel hinreden und sagen, probier mal das oder probier mal das. Klappt in den meisten Fällen ganz gut, solange man eben das Bier auch erklärt, warum das jetzt auf einmal nach vielleicht ein bisschen diese Maracuja-Noten drin hat oder sonstiges, aber man muss denjenigen halt vorwarnen. Und da ist es halt für die Fälle, wo es nicht klappt, wäre es dann wahrscheinlich schon schön, wenn man halt auch ein Helles hat, dem man dann halt auch ein bisschen so seinen eigenen Stempel mit aufdrücken kann, wo man sagt, okay, das ist jetzt unser Helles oder unser Lager. Und da sind wir gerade schon in die Richtung, haben wir da ein bisschen die Fühler auch ausgestreckt.
Ja, man braucht so Eintrittskarten für die Leute, ne? Wenn dann doch mal auch Menschen reinkommen in diesen Pub, die jetzt nicht reinkommen, weil sie fancy Bier erwarten, sondern einfach, weil sie Bier erwarten.
Zum einen die Leute, zum anderen bin ich es aber auch selber oder jeder von uns, der sagt, okay, die, so New Englands oder Sachen über 8% oder mit viel Hopfen oder in welche Richtung auch immer, die sind immer spannend, aber teilweise hat man auch einfach selber mal Durst oder Lust, dass man sagt, so jetzt einfach was nicht aneckt und wo man dann auch mal den Gaumen wieder etwas erden kann. Und sowas an den Harm zu haben, finde ich auch nie verkehrt, weil ja, im Endeffekt, jeder, der bei uns reinkommt, der soll auch was finden, wo er sagt, okay, wenn ich jetzt den ganzen Abend nur dieses Bier trinke, dann bin ich trotzdem zufrieden. Und eigentlich mit dem Ansatz gehen wir halt auch an unsere Biere ran, dass wir dann sagen, wir wollen auch für jeden eben was haben.
Ihr habt euch da jetzt, wie ihr so liebevoll sagtet, im Bermuda-Dreieck eingemietet oder ihr formiert das eigentlich mit. Das ist ja ein wichtiger Part davon. Trotzdem ist natürlich, kann ich mir vorstellen, München eine schwere Gegend. Also ich kenne Münchner, die sagen, die sind von ihrem Opa mit Augustiner beim Zahnen großgezogen worden. Also beim ersten Zahnen gab es schon Augustiner als Schmerzmittel auf den Gaumen. Und es darf auch nur das Augustiner sein. Also es ist, glaube ich, eine harte Gegend, um da so moderne Bierstile reinzubringen, wie ihr es tut. Ich meine, Tillmann ja, hat ja einen anderen Weg gewählt. Der geht ja mit bekannteren an oder ging mit bekannteren am Start und
ja, also ich sag mal, es ist jetzt auch langsam die Zeit ein bisschen mehr da. Die Leute sind viel rumgekommen. München ist ja trotzdem ein bisschen eine internationale Stadt. Also wir haben auch viel englischsprachiges Publikum, Expats, die einfach total happy sind, dass es jetzt endlich mal ordentliches Bier gibt in dieser Stadt. aus ihrer Perspektive. Und dann haben wir natürlich auch generell die Craft-Bier-Trinker, die einfach gern zu uns kommen, weil es halt in München generell noch nicht so viel gibt. Außer eine Handvoll Bars und dann haben wir aber auch einfach Nachbarn, die sagen, keine Ahnung, was ihr da reinpanscht, aber es schmeckt, die man ganz gut ranführen kann. Und dann gibt es halt, wie gesagt, auch noch den, der wirklich rankommt und an die Bar komplett selbstbewusst und sagt, ich hätte gern einen Augustiner. Dann müssen wir erstmal erklären, dass wir tatsächlich alles selber brauen, dass wir nicht mal ein normales Helles haben. Und ja, also ich sag mal, die Stadt ist groß genug. Die Leute sind, glaube ich, heutzutage vielleicht auch offener und sind schon mehr rumgekommen als vor 5 Jahren und haben schon mehr mal irgendwie ein IPA in der Hand gehabt. Das finde ich auch bei euch in Hamburg total spannend, weil es einfach an jeder Ecke, jeder hat zumindest schon mal irgendwie einen Radzern oder einen Landgang oder irgendwas, der weiß, was ein Pale Ale ist. Das kann man jetzt in München nicht zwangsläufig behaupten, aber es geht in die Richtung und man muss ja dann auch nicht jeden abholen. Also solange man eine schöne Community um sich herum hat, die das zu schätzen wissen, was man macht und Spaß dabei haben, dann reicht uns das. Also
ja, das muss man, glaube ich, auch insgesamt sehen. Irgendwie Leute, die einfach nur Augustiner trinken, sind ja grundsätzlich keine schlechten Menschen. Und
nee, das ist ja damit, ein gutes Bier.
Genau, die sind damit glücklich und das ist ja auch völlig in Ordnung und ich freue mich auch, wenn ich einen Augustiner vom Fass kriege. Also insofern ist das ja auch eine feine Sache und man muss ja, genau wie du sagst, man muss ja gar nicht immer alle überzeugen. So, und aber es ist natürlich klar, wenn sich jemand da in euren Laden jetzt, sage ich mal, verirrt tatsächlich, ist es ja auch schön, wenn man den befriedigen kann mit seinen Bierwünschen. Was wir ja faszinierend fanden in München, irgendwie, das nennt man ja nur bei euch so, sind die Schani-Gärten. Das gibt es natürlich in anderen Städten auch, aber bei uns heißt das nicht so. Wenn ich irgendwie Leuten in Hamburg erzählt habe, irgendwie wisst ihr eigentlich, dass das eigentlich ein Schani-Garten ist, dann gucken die mich immer nur groß an, weil wir am Anfang auch dachten, hä, was bedeutet das denn mit den Schani-Gärten? So vielleicht für die Hörer mal, wenn man halt sozusagen
der Biergarten auf dem
auf dem Parkstreifen, der teilweise halt sehr stark ausgestaltet wird, ist der Schani-Garten in München.
In Hamburg eine Pandemiegeburt.
Ja. Gab's vorher nicht.
Ja, gab's bei uns tatsächlich eigentlich so auch nicht. Also ich glaube, München entwickelt sich jetzt langsam zu einer bisschen radfreundlicheren Stadt, mhm. Aber diese breiten Gehwege, wie man sie aus Berlin kennt, wo ja. Im Sommer halt die Leute wirklich flanieren, neben noch 2 Metern Bierbank, das gibt's bei uns eher weniger. Von daher hat es die Stadt eigentlich schon sehr schön belebt. Also es gibt
auf jeden Fall
ein paar, ja. Denen ein Parkplatz wichtiger ist als ein Bier. soll es geben, solche Menschen. Aber nee, ansonsten fanden es eigentlich alle sehr schön und die bleiben jetzt auch. Aber wo der Begriff herkommt oder dass der rein bayerisch ist.
Das wissen also wir
kommt,
jetzt auch
kommt,
nicht.
Kommt, glaube ich, aus Italien. Wir hatten dann auch mal gegoogelt, wo das irgendwie grundsätzlich herkommt. Aber tatsächlich bis nach Norddeutschland hat das nicht geschafft.
Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer oder Hörerinnen, dass
kann uns gerne aufklären.
Genau, dann kann man uns gerne darüber aufklären. Das würde uns dann doch interessieren. Ich finde es übrigens sehr schön, dass du Hamburg so wahrgenommen hast, dass hier jeder weiß, was ein Pale Ale ist. Du warst natürlich zur Hamburg Beer Week hier. Da bist du auf sehr viele Menschen getroffen, die mit Sicherheit sehr informiert waren. Die Stadt war voll, das war ein Riesenerfolg. Das hat uns sehr gefreut. Würdest du heute jetzt hier rumlaufen, hättest du vielleicht ein leicht anderes Bild. Aber das...
Aber was stimmt?
Auch hier,
stimmt,
aber es ist voller in dieser Stadt, was so die Bierszene angeht, ja.
Auf jeden Fall. Und aber was, wo du recht hast, ist wahrscheinlich in anderen Städten auch. Die Szene ist einigermaßen begrenzt dann doch. Also um nicht zu sagen, es sind immer dieselben Leute.
Im Grunde ist es immer ein Klassentreffen, nur die Größe der Klasse variiert.
Genau.
Und vielleicht ist sie in Hamburg ein Tick größer als in München.
Ja.
Who knows? So, jetzt gucken wir noch einmal so ein bisschen in die Glaskugel. Wir haben gehört, es gibt da Pläne. Trotz allem möchte ich noch mal fragen, was habt ihr denn noch so vor? Vielleicht an Collabs oder habt ihr noch große Pläne? Wird es, keine Ahnung, eine andere Speisekarte geben? Macht ihr einen zweiten Pub auf? Weiß ich nicht. Eine eigene Brauerei. Das ja, ist der Moment, es rauszuhauen.
Eigentlich sind alles, was du gerade aufgezählt hast, schöne Sachen. Also das sind... Teilweise mit der eigenen Brauerei ist natürlich schon immer irgendwo im Kopf präsent, muss halt einfach passen. Also da wird man mit Sicherheit nichts übers Knie brechen und uns selber auch erstmal überlegen, wo und wie und in welcher Größe. Aber Bock hat man da natürlich irgendwann drauf, vor allem auch rein schon logistisch. Aber das steht auf jeden Fall aktuell noch nicht zur Sprache, weil wir einfach auch gut untergebracht sind. Und ja, ansonsten... hoffen wir einfach mal, dass langsam mal wieder alles bis in Richtung Normalität geht, dass man sehr viele Biere mit sehr vielen interessanten Menschen trinken kann und dann ergeben sich solche Sachen von selber. Das macht ja eigentlich am meisten Spaß.
Eure Biere kriegt man ja auch in eurem Online-Shop, das nochmal angefügt. Die Community ist euch auch wichtig. Was ist wichtiger, der nationale, internationale Vertrieb oder der Brewpub vor Ort? Auch wenn es um Umsatz geht? Perspektivisch
ist natürlich immer gut, sich breit aufzustellen. Also von daher muss man einfach schauen, was sich gut entwickelt. Aber für uns selber, glaube ich, ist der lokale Markt immer der, der Vorrang hat, weil man einfach die Leute um sich rum hat. Und im Zweifelsfall ist es auch der, sind es die Leute, die dich dann auch unterstützen, wenn es eben mal in eine schwierigere Phase geht. So zumindest letztes Jahr war das so. Von daher, wie gesagt, wir lassen gern alles auf uns zukommen und was Spaß macht, machen wir gerne mit.
Das ist ja eine breite Aufstellung so.
Das kann man sagen.
Es grenzt einfach nur Sachen aus, die keinen Spaß machen. Das finde ich jetzt eigentlich ein ganz gutes Lebensmotto.
Genau. Reicht doch. Eigentlich verfahren wir tatsächlich ein bisschen nach dem Motto.
Also, das hat Louis ja im Prinzip auch schon gesagt. Mhm. So, mach das, was du möchtest und du musst keinen Tag in deinem Leben arbeiten. Also insofern.
Ist so die Grundhaltung, ja.
Das klingt nahezu amerikanisch. Wenn ihr jetzt eine Zeitmaschine hättet und ihr könntet zurückreisen, ich sag mal, ja, so 4 Jahre zurück, was würdet ihr eurem heutigen Ich mit auf den Weg geben?
Mach mal. Mach mal. Der Rest gibt sich.
Ja, wahrscheinlich tatsächlich auf die Schulter klopfen und sagen, das ergibt sich schon irgendwie alles. Also im Endeffekt hat sich unser Zusammentreffen ja auch so ein bisschen ergeben. Also natürlich hat es einfach ganz gut gepasst in dem Moment, aber ja, ich glaube, wenn man zu sehr Pläne verfolgt, dann funktioniert es auf lange Sicht sowieso nicht.
Kann ich verstehen. Schlussfrage, die wir immer haben, falls ihr unseren Podcast mal gehört habt, das Bier für die einsame Insel. Was wäre das bei euch jeweils?
Natürlich, ja, gut, das
wurde mir schon ein, zwei Mal gefragt. Da müssen wir dann natürlich auch der Antwort treu bleiben und bleibe ich auch gerne. Für mich wäre es tatsächlich nach wie vor immer noch Pilsener Urquell.
Okay. Und einfach so aus der Flasche, kein Schickimicki mit Tankbier oder irgendwas. Einfach das Normale.
Ja, also für die einsame Insel reicht die Flasche. Sagen wir
Ja, bin ich auch ein großer Fan, wobei ich eigentlich ein ziemlicher Weißbier-Fan bin. Und ich habe mich da aber irgendwie nie so richtig auf eins festlegen können. Hatte aber letzte Woche, ohne zu schleimen, vom Felix von Orkabräu eins. Und es war so schön unkompliziert süffig, dass das eins der besten Weißbiere war, das ich in letzter Zeit hatte. Aber ich würde mich auf jeden Fall für ein Weißbier entscheiden.
Alles klar.
Im Herzen ist und bleibt er ein Bayer.
Er ist ein Franke, Mann.
Ah, richtig.
Sie sind Verdammt. Franken. Du darfst sie nicht Bayern nennen. Hättest du es am Anfang gemacht, wäre das Gespräch direkt beendet gewesen. Ja,
glücklicherweise
gewesen.
Mache ich das erst am Ende.
Ach, uns ist es zum Glück eigentlich herzlich egal.
Deswegen, das ist gut.
Das ist sehr gut.
Sind wir da, glaube ich, ein bisschen unkompliziert, was die Thematik angeht.
Also, Luis, ihr habt ja noch kein Pilsener tschechischer Art im Programm, ne? Irgendwie so ein Bohemian.
Hatten wir mal tatsächlich.
Hattet ihr.
Okay. Das war 2020, hat man da mal einen Zug gemacht, auch.
Nur am Zapfahren,
aber dafür extra Malz aus Tschechien kommen lassen und wirklich klassisches Dreimalch-Verfahren, also wirklich auch so, wie eben dieses Urrezept war. Ich glaube, dieser Sudtag hat über 18 Stunden gedauert. war es aber wert, muss ich sagen. Also war vom Hahn schön süffig und schönes Projekt.
Hat jetzt aber auch nicht so durchgestartet, dass ihr das ständig am Hahn habt.
Ach, ich glaube, das ist zeitmäßig dann schon sehr schwierig.
Ah, okay, alles klar.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Ja, entspannte, nette Jungs aus München.
Ich würde sagen, die Situation in den letzten Monaten ist auf jeden Fall ein Stresstest für so ein junges Unternehmen.
Aber den haben sie ja anscheinend ganz gut überstanden.
Ja, gestresst wirkten sie nicht auf
überhaupt
mich.
Überhaupt nicht.
Also schon sehr entspannte Jungs, wie du schon gesagt hast, finde ich bemerkenswert. Ich finde auch, dass ihre Biere sehr schön harmonisch aufgebaut sind. Also die sind irgendwie durchkomponiert. Das merkt man schon, dass sie einen haben im Team, der weiß, was er tut.
Ja, und sie sagen ja auch, dass sie jetzt das Triple ist ja das erste Mal oder eine der wenigen Male, wo sie halt auch über 8% gehen oder so, dass sie schon doch immer schauen, dass das Drinkability halt sehr im Vordergrund steht und es halt alles harmonisch und ausgewogen ist. Termine haben wir diesmal nicht für euch, weil angesichts der jetzigen Lage weiß man ja auch gar nicht, was stattfindet. Vieles wird wieder ins Netz verlegt. Da kennt ihr euch ja selber wahrscheinlich genug aus und wisst, wo ihr gucken müsst für Geschenke, Tastings. Wenn ihr Bücher schenken wollt, wir hatten in der letzten Folge ein paar Büchergeschenktipps für Bierfans. Könnt ihr da vielleicht nochmal reinhören. So, und dann möchten wir euch um etwas bitten. Und zwar ist euch ja vielleicht schon mal aufgefallen, dass wir in vielen Gesprächen immer nachfragen bei unseren Gästen, was denn wohl der quasi Bier- oder Craft-Bier-Erweckungsmoment war. Das heißt, der Moment, wo sie gemerkt haben, oh, Bier ist ja was ganz Besonderes. Und fast jeder hat so einen Moment, wo er halt sagen kann, hier, da habe ich das erste Mal Bier XY getrunken und das war ganz toll und das hat meine Sichtweise auf das Thema total verändert. Und was wir gerne hätten, wir würden gerne von euch wissen, was war euer Craft-Bier-Erweckungsmoment? Moment. Und den könnt ihr uns als Sprachnachricht schicken an cheers@hopcast.de. Und unsere Idee ist, in der letzten Folge dieses Jahres das dann einfach alles zusammenzufassen.
Zu einer bunten Folge voller Biererweckungsmomente. Ich stelle mir das wunderschön vor.
Genau, und wir hoffen auch noch, dass wir vielleicht von so ein paar Leuten, die wir kennen, mit denen wir noch keinen Podcast gemacht haben, vielleicht auch noch Aufnahmen bekommen. Und so könnte man vielleicht eine ganz schöne Mischung zusammenstellen.
Also scheut euch nicht, haut in die Tasten. Zur Not könnt ihr uns das auch als Text schicken, dann lesen wir den ein. Aber eine Sprachnachricht wäre natürlich schön, weil dann hören wir euch auch und können uns vorstellen, wie begeistert ihr in diesem Moment wart, den ihr uns dort schildert. Also würde uns total freuen, wenn ihr mitmacht.
Also wir sind sehr gespannt, was da alles ankommt.
Die Mail sendet ihr bitte an cheers@hopcast.de. Ihr findet diese Idee und auch alle weiteren Infos rund um diese Folge unter www.hopcast.de. Und uns findet ihr außerdem auf Instagram und auf Facebook. Und diesen Podcast könnt ihr auf allen relevanten Kanälen anhören. Und wenn er euch gefällt, scheut euch nicht, ihn euren Freunden, eurer Familie, überhaupt allen Bierliebhabenden dort draußen zu empfehlen. Schenkt uns gerne eine Bewertung auf den gängigen Kanälen. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, dann, Stefan?
Trinken wir alle besseres Bier. Hurra!
Und das ist doch nun wirklich eine schöne Geschichte. Dieser Podcast erscheint immer am letzten Freitag eines Monats. Das heißt, wir hören uns nach dem Feste wieder. Nämlich am Freitag, den 31.
Genau, und wir wünschen euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und sagen Tschüss.
Passt auf euch auf. Ahoi.
Oh, oh. Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Podcast.
Frohes Fest.